Große Branchenprominenz heute bei UnternehmerInnen der Zukunft. Es war wirklich überfällig, dass Jochen Kriesch mal zu uns in den Podcast kommt. Jochen ist sicherlich einer der bekanntesten Köpfe der deutschen E-Commerce-Szene. Seit über 20 Jahren betreibt er den Blog Exciting Commerce. Er ist außerdem Veranstalter der K5, einer der führenden Konferenzen für den digitalen Handel und wirklich ein sehr, sehr schlauer und extrem kundiger Beobachter dieser Branche, Branchenanalyst kann man sagen. Und mit ihm haben wir darüber gesprochen, was sind so gerade die großen Trends im E-Commerce im Allgemeinen, aber auch im chinesischen Raum im Speziellen. Das ist so ein bisschen sein Steckenpferd über die letzten Monate und Jahre geworden. Er ist gerade frisch zurückgekommen von seiner letzten China-E-Commerce-Expeditionsreise und er hat uns verraten, was er dort alles so entdeckt und beobachtet hat. Außerdem gibt es einen kleinen Ausblick auf die K5-Konferenz, die Ende Juni in Berlin stattfindet. Und als kleines Schmankerl obendrauf hat er auch einen Discount für alle Hörer und Hörerinnen und Zuschauer dieses Podcasts mitgebracht. Den gibt es ganz am Ende. Also bleibt dran, ganz bis zum Schluss. Und jetzt springen wir direkt rein in die Folge mit Jochen Kriesch von Exciting Commerce.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Ich sehe viele Händler und Produzenten einfach als Hersteller oder Produktanbieter, meinetwegen auch Händler. Und ich glaube, aus der Warte muss man das sehen. Und natürlich kann man viel einfacher, effizienter machen. Das ist definitiv was, was man dann nutzen muss, weil es alle machen. Also das ist irgendwie so das Pflichtprogramm. Aber andererseits glaube ich eben, dass alles, was jetzt an Infrastruktur entsteht, es im Grunde einfacher macht. Also auch für Newcomer. Und deswegen glaube ich, wenn man stark im Produkt ist und stark im Sortiment und im Verständnis, was die Leute eigentlich wollen, ist das eine sehr positive Zeit, wenn man entsprechende Prioritäten setzt.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Jochen.
Hallo Jan, grüße dich.
Es ist wirklich fast eine Schande, dass wir jetzt schon deutlich über 100 Folgen von diesem Podcast gemacht haben und dich noch nie dabei hatten. Denn wenn man irgendjemanden wirklich als Urgestein und Experten in der E-Commerce-Branche in Deutschland und darüber hinaus bezeichnen möchte und kann, dann bist du auf jeden Fall einer der 3-4 Namen, die da sofort fallen. Deswegen freue ich mich wirklich, dass wir heute dich hier im Podcast begrüßen dürfen. Ich vermute, viele kennen dich und können mit dem Namen Jochen Kriesch sofort was anfangen. Für die, die auch sagen, ich bin neu in der Branche, neu in dem Game, mir sagt es gar nichts. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie dein Weg in den E-Commerce stattgefunden hat.
Ja, ich mache das jetzt schon sehr lange mit Exciting Commerce. Ich habe eigentlich meine Karriere im Teleshopping begonnen, also hinter den Kulissen, nicht vor der Kamera. Da bin ich jetzt nicht unbedingt der Typ dafür und habe mich dann selbstständig gemacht. 2005 Exciting Commerce gestartet, was als Branchenblog erstmal begonnen hat, aber einfach für mich auch so ein Test war. Mich interessieren immer Innovationsthemen, neue Entwicklungen und seit über 20 Jahren begleite ich damit die Branche. Einerseits als Branchenbeobachter, andererseits haben wir dann auch irgendwann auch Konferenzen gestartet, unterschiedliche Formate. Daraus ist die K5 entstanden, die sich jetzt ja zur größten Handelskonferenz, Online-Handelskonferenz entwickelt hat. Und solange die Branche sich verändert und so stark sich verändert, bin ich dabei. Also ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich das mal 20 Jahre mache. Aber ja, jetzt sind wir 2026 und ich bin immer noch da.
Und hast du das Gefühl, es sind jetzt vielleicht gerade die spannendsten Zeiten, wenn man über Branchenveränderungen spricht?
Jetzt kommen wieder spannend. Also mich erinnert das sehr stark an die ganze Web 2.0, hat man das damals ja noch genannt, Welle, das was so der Einstieg war, wo wirklich neue ganzen Social Networks und alles hochkamen. Das war eine super spannende Phase, neben New Economy natürlich, aber die habe ich jetzt nicht mehr so aktiv begleitet. Und jetzt wirklich alles im Umbruch mit den AI-Themen, mit allem, was jetzt neu und möglich wird. Auch mit China werden wir wahrscheinlich noch sprechen. Also auch, dass einfach der Markt sich ja komplett verändert. Das ist für mich natürlich spannend zu verfolgen und zu überlegen, wo gehen wir denn hin mit der ganzen Branche und was setzt sich durch, was setzt sich nicht durch.
Ja, bevor wir genau auf diese Themen kommen, vielleicht nochmal, um Exciting Commerce so ein bisschen zu verstehen. Das ist ja nun wirklich eines der führenden, sag ich mal, Branchenmedien für E-Commerce, vor allem, wenn man es ein bisschen mehr in der Tiefe verstehen will. Ihr liefert da wirklich hervorragenden Content, finde ich, in geschriebener Form, aber auch auf deinem LinkedIn-Profil kann man sich sehr gut informieren, plus im Podcast. Was ist das Geschäftsmodell dahinter?
Also ich mache das aus einer Leidenschaft heraus. So hat es eigentlich immer begonnen und ich mache das jetzt nicht, habe das nie mit kommerziellen Absichten in erster Linie gemacht, also dass ich nicht direkt damit Geld verdienen musste. Aber natürlich, hat er schon gesagt, die Konferenz ist daraus entstanden. Das ist letztendlich ein Erlösstrom. Ich halte Vorträge, Workshops, Präsentationen etc. Also dann eher die indirekte Variante. Aber für mich ist es einerseits Mittel zum Zweck, aber natürlich auch sehr gut, wenn man sich täglich am Laufenden halten muss. Und ich teile ja mehr oder weniger meine Gedanken oder das, was ich lese, versuche ich dann in Text oder wir haben auch Podcast, den Exchanges Podcast umzusetzen. Und das hilft mir, Dinge zu verstehen. Und wie gesagt, alles andere ergibt sich dann daraus.
Ja, ich finde, es gibt bei euch ja immer eine Mischung an Content, sag ich mal so, wirklich Breaking News aus der Branche. Also jetzt, gestern habe ich gerade bei dir gelesen, Uber möchte jetzt Delivery Hero übernehmen und das ist dann so Breaking News Style. Aber ich finde, was bei euch ja wirklich dann besonders interessant sind die Dinge, die man jetzt nicht noch auf 5 anderen Kanälen lesen kann, da wo ihr wirklich tief in den Maschinenraum von bestimmten Themen reinsteigt. Und eines der Themen, wo ich so das Gefühl habe, das ist so ein bisschen dein Themenschwerpunkt in den letzten Monaten oder dann vielleicht mal so 1-2 Jahren geworden, ist alles, was im asiatischen Raum im E-Commerce passiert. Hast du das Gefühl, das ist der Ort, wo gerade so am meisten Innovation entsteht?
Ja, aber auch, wo es die meisten Auswirkungen gibt, die meisten Rückwirkungen. Ich muss ja gestehen, China ab irgendeinem gewissen Punkt dann unterschätzt, weil wir hatten diese Wischphase, was dann verpufft ist. Und dann hat man es eigentlich auch nicht mehr so wirklich ernst genommen, was da kam. Und deswegen haben mich die ganzen neueren Entwicklungen, wenn jetzt ein Temu, wenn ein Shein oder jetzt ein JD etc. kommt, die Dynamik hat mich überrascht. Und das ist einfach jetzt in einer anderen Dimension, einer anderen Größenordnung, auch in einem anderen Anspruch letztendlich vorangeht. Und seit ich das verstanden habe, ist es für mich das spannendste Thema, weil ich mir denke, okay, jetzt müssen wir mit denen rechnen und wir müssen ja verstehen, wie die ticken, was anders läuft in China, was man übertragen kann und was man nicht übertragen kann. Und das sind dann auch genau die Fragen, die mich interessieren. Und das versuche ich aus einem eigenen Interesse zu verstehen. Und aber auch generell, glaube ich, aus einem Brancheninteresse aufzuzeigen, warum bestimmte Entwicklungen da sind, warum bestimmtes auch nicht weggeht.
Ich habe so über die letzten Jahre oder man kann fast sagen eigentlich das letzte Jahrzehnt immer so das Gefühl gehabt, die Dinge, die im westlichen Raum, Europa oder in den USA gut funktionieren, tun sich wahnsinnig schwer, den Eintritt in den chinesischen Raum zu schaffen. Und gleichzeitig gab es eigentlich bis heute kaum chinesische Anbieter, die wirklich erfolgreich nachhaltig Fuß fassen konnten in der westlichen Welt. Du hast gerade Wish angesprochen, glaube ich, würden wir alle sagen, das war nicht so richtig nachhaltig. Bei Temu und Shein sind wir, glaube ich, alle auch noch nicht so richtig sicher, wo das hingeht. Aber warum glaubst du, weicht das langsam auf?
Ja, erstmal, ja, das sind einfach komplett unterschiedliche Welten und das gilt es ja auch zu verstehen. Wie ist das Ökosystem in China versus hier? Hier haben wir halt durch Google, durch Facebook, durch Amazon, durch andere getrieben eine Welt entstehen sehen, die dort komplett fehlt, weil sie zum Teil politisch ausgeblockt wurde oder nie Fuß fassen konnte und weil China ja auch immer die Ambition hat, eine eigene Struktur aufzubauen. Das ist das eine und das ist aber jetzt das Thema, was China einfach angeht oder angehen muss, weil sie einfach sehen, sie stoßen in ihren Märkten an Grenzen, also gerade im E-Commerce. Das ist ja extrem explodiert, eine Zeit lang, sagen wir mal die 10er Jahre und auch noch beginnen jetzt die 20er Jahre, aber der Wettbewerb wird härter, sie stoßen an ihre Grenzen und sie sehen eben im Grunde ein offenes Feld, weil sie sagen, okay, in Europa, die Wettbewerber sind jetzt nicht so stark oder da haben wir noch Chancen. Auch sie unterschätzen stark die kulturellen Unterschiede dann. Also lange ist ja viel über Marktplätze passiert, aber inzwischen eben auch nicht, weil sie ihre eigenen Plattformen versuchen zu etablieren. Und ich gebe ihnen jetzt mehr Chancen, weil es einfach ernsthafter ist und mit einem anderen Anspruch herangehen. Aber ich glaube, der Druck, weil der Druck einfach da ist, die müssen erfolgreich sein außerhalb ihres Landes, was gar nicht so sehr ein Online-Thema ist, sondern was eigentlich aus der Produktion kommt. Sie haben einfach jetzt die Kapazitäten, um Produkte zu produzieren und die in den Markt zu bringen und versuchen einfach Wege, wie sie das am effizientesten jetzt aus chinesischer Sicht machen können. Für uns ist es nicht so gut, weil die Preise dann entsprechend niedrig sind. Und deswegen ist das, glaube ich, auch jetzt, seitdem ich das verstanden habe, interessiert es mich auch mehr. Weil dann ist es wirklich so ein Wettbewerb, wo man auch nicht weiß, wie es ausgeht und wer gewinnt und in welcher Form es kommt. Aber ich glaube, je besser man versteht, was da kommt, umso besser kann man sich auch darauf einstellen.
Ich habe in der Vergangenheit das Gefühl gehabt, dass viel, was so an echter Innovation in China im E-Commerce stattgefunden hat, immer auf ganz anderen technischen Plattformen stattgefunden hat, als die hier verbreitet sind. Also weil viel im E-Commerce dann über WeChat und andere ähnliche Kanäle stattgefunden hat. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, das macht es sehr schwer, den Weg nach Europa zu schaffen, weil hier halt keiner WeChat nutzt. Hier sind die Leute dann auf WhatsApp oder auf Signal oder ähnlichen Kanälen. Aber da fehlt so ein bisschen die breite Distribution an der technischen Plattform, auf der man dann aufsetzen kann. Mein Gefühl ist aber auch, das ändert sich gerade, ne? Dass mehr E-Commerce-Angebote entstehen, die eben nicht mehr diesen Layer nutzen.
Das ändert sich und vor allen Dingen auch die chinesischen, Infrastruktur. Spätestens seit TikTok, glaube ich, hat sich das geändert. Seit man gesehen hat, dass TikTok international Fuß fassen kann und eben nicht nur im asiatischen Raum, sondern im Grunde weltweit, ist genau das, was ich genauso sehe, in WeChat. Alle haben versucht, in WeChat, was letztendlich das chinesische WhatsApp ist, in irgendeiner Form, also mit einem sehr viel umfassenden Geschäftsmodell, der Vergleich hinkt so ein bisschen, alle haben versucht, das in irgendeiner Form hinzubekommen und Super-Apps und alles, was damit zusammenhängt, auch im Westen zu etablieren, ist nicht gelungen. Für mich ist der Umbruch gekommen mit TikTok und auch TikTok muss man dann sehen, das sind keine 10 Jahre, dass es die Plattform gibt. Sie ist jetzt so allgegenwärtig, gerade im Entertainment-Bereich, ich spreche jetzt mal gar nicht von E-Commerce, dass man das ein bisschen übersieht. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Durchbruch gekommen und hat auch natürlich China dann motiviert zu sagen, okay, wir können es doch, wenn wir uns auf die Märkte einstellen und das ein bisschen, also sehr unterschiedlich angehen. Das westliche TikTok ist ja durchaus anders als das chinesische TikTok, auch anders entstanden, auch anders in den Markt gedrückt worden, muss man fast schon sagen. Also insofern glaube ich, dass man da jetzt ein bisschen anders vorgeht und dann gibt es eben noch eine Menge mehr, was auch aus China kommen kann. Das ist ja der Punkt.
Ja, da wollen wir gleich auf jeden Fall genauer drauf eingehen. Du hast aber eben das Thema Super-Apps angesprochen. Also eigentlich die Idee, man hat eine Kommunikations-App wie WhatsApp, die auf einmal aber viel mehr wird als nur Kommunikation, die zu einer Payment-App wird, die zu einer Order- und Delivery-App wird. Und ich glaube, alle haben gesagt, das wird es auch in Europa geben. Und WhatsApp hat eigentlich die besten Voraussetzungen dafür. Und wir haben es immer noch nicht. Und zwar nicht mal ansatzweise. Ist das ein Kulturthema? Haben die großen Player da strategische Fehler gemacht? Warum gibt es das nicht bei uns?
Zum Teil ein Kulturthema, würde ich sagen, weil die Kommunikation natürlich anders funktioniert in China und man sehr viel kommunikativer ist im Austausch und dieses Chatten und sich darüber Empfehlungen zu geben und alles, was damit zusammenhängt, glaube ich, kulturell mehr verankert ist. Im Grunde auch, weil sie später gestartet sind mit den ganzen Themen, weil sie sehr viel stärker mobile gestartet sind. Also dann war das auch drin. Wir, wenn wir jetzt so an unsere Anfänge zurückdenken, auf einem Desktop und dann mit Chatten und allem, da, also ohne jetzt iPhone, den iPhone-Moment und alles zu haben, macht keinen großen Sinn und dann sind die Strukturen schon anders da und dann setzt man darauf auf. Also ich glaube, das sind auch die Punkte, ich glaube, die muss man verstehen und muss ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie tickt denn die chinesische Internetwelt dann in dem Kontext. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt, glaube ich, auf dem Weg zu Super-Apps durchaus, wenn man sich Uber anguckt, wenn man sich Volt anguckt und wenn man sich diese Apps anguckt, die sind noch alle sehr beschränkt, was sie da reinnehmen. Aber zum Beispiel ein Uber hat jetzt auch Hotelangebote angekündigt und andere Geschichten. Also das witzigerweise nicht die WhatsApp oder die Social-Media-Themen, sondern eher diese Bestell-Apps. Sehe ich jetzt gerade das Potenzial, ist noch nicht durch, aber das sind für mich momentan die heißesten Kandidaten in dem Bereich.
Ja, wenn man dann nicht nur die Geschäftsmodelle, sondern auch die dafür notwendige Kultur drumherum verstehen will, dann geht das de facto ja nicht über Desktop-Research von zu Hause vom Schreibtisch aus, sondern man muss schon mittendrin sein und nicht nur mit dabei. Wie häufig warst du jetzt so in den letzten Jahren in China?
Wir kombinieren das mit unseren Touren. Also so bin ich eigentlich drauf gestoßen worden, als ich die Möglichkeit hatte. Ich hatte es nie vor oder auch dachte auch nicht, das wäre jetzt nicht so einfach, da in China sich ein Bild zu machen von Internet. Also natürlich hinreisen kulturell kannst du immer, aber lange gab es die Visa-Thematik. Inzwischen kommt man ohne Visum nach China, am Anfang 2 Wochen, jetzt bis zu 4 Wochen. Und 3-mal war ich dort, aber insgesamt jetzt so an die 10 bis 12 Wochen. Also ich versuche halt auch, was du meinst. Also das eine ist, es theoretisch zu verstehen, das andere ist, es zumindest im Rahmen der Möglichkeiten selber zu nutzen und Erfahrungen zu sammeln. Also gerade mit WeChat zu arbeiten, mit den Mini-Apps zu arbeiten, in den Restaurants oder wo auch immer dann zu bestellen aus den Apps heraus. Ich finde die Facette wichtig. Auch das kann man sich anlesen und kann so verstehen. Aber erst, wenn man es so im Alltag sieht und auch wenn man auch sieht, wie das im Alltag auch integriert ist, was ja schon beim Payment anfängt. Alles läuft über Alipay oder WeChat Pay. Und Bargeld ist nur noch wirklich ein Randthema, was auch, wo wir auch im Grunde, also wir haben ja eine andere Vorstellung davon, wir wollen das ja nicht ablösen, aber du siehst halt, wie so eine Welt dann auch funktionieren kann und wie du auch alles damit lösen kannst, auf den Märkten überall. Also du musst kein Online-Unternehmen sein, um das zu nutzen und das einfach zu erleben und im Alltag zu sehen. Deswegen war mir immer wichtig, meine Aufenthalte dort auszudehnen und mehr Erfahrungen zu sammeln. Am Anfang bist du noch relativ zurückhaltend, weil es ja auch ohne geht. Du musst das ja alles auch nicht nutzen, wenn du nur als Tourist da bist. Aber mein Ziel ist genau, einfach da einen stärkeren, besseren Einblick zu bekommen. Ich kann noch ein anderes Beispiel geben. Zum Beispiel, wir nutzen alle Google Maps, AMAP in China. Das kommt auch wieder von Alibaba. Hat einen komplett anderen Ansatz zum Teil. Und einfach das auch zu sehen, mal im Vergleich sowas zu nutzen, dann sieht man einfach auch, wie man Dinge auch anders denken kann. Und das finde ich gerade im E-Commerce so wichtig, weil diese ganzen Anbieter kommen jetzt im Grunde mit anderen Ansätzen, mit anderen Ansprüchen. Wir messen sie aber mit unserem Selbstverständnis. Für uns ist halt zum Beispiel in Amazon der Standard und dann vergleichen wir, wenn Shein, Temu kommt, sozusagen, was erinnert uns daran oder was nicht. Aber die Herangehensweisen sind zum Teil sehr anders, was man ja merkt mit Gamification oder was auch immer da drin ist, was dann hier auf großen Unmut stößt und natürlich auch nicht immer mit unseren Spielregeln übereingeht. Aber trotzdem, es zu verstehen und mal wirklich direkt zu erleben, ist schon hilfreich, finde ich.
Ja, das kann man ja sagen. Du bist gerade von deiner letzten China-Tour wiedergekommen. Bist ja auch nicht alleine unterwegs gewesen, sondern bietest das ja auch als, ich sag mal, so eine Guided China Experience, bietet ihr das ja als Touren an, wo man euch begleiten kann. K5 Future Retail Tour heißt das Produkt, glaube ich. Fass doch mal so für uns zusammen, was waren so die interessantesten Trends und so die größten Aha-Momente, die ihr auf dieser Reise gemacht habt?
Ich muss vielleicht noch kurz einschieben, wir machen das zusammen mit Ed Sander, der einfach schon seit 10, 12 Jahren in China unterwegs ist, sich unheimlich auch in die E-Commerce-Themen rein vertieft hat, sodass wir so einen Mix hinbekommen aus Masterclasses und Real-Life-Experience, sage ich jetzt mal, vor Ort. Was ich meine, natürlich guckst du dann, wenn du jetzt nach China fährst, auch dir die ganzen AI-Themen an. Aber so das Thema davor war im Grunde noch Instant Retail, Quick Commerce, was bei uns nie so funktioniert hat. Gorillas, Flink ist jetzt noch ein bisschen übergeblieben, aber macht nicht mehr so Quick Commerce, wie man sich's vorstellt. Aber wenn man einfach da sieht, wie alle Player ihre Depots, lokalen Depots aufmachen, wie alle einfach diese schnellen Lieferdienste nutzen und die Infrastruktur nutzen, kann man alles nicht 1:1 übertragen, aber kann man sich ein Bild machen, wie so eine, ich nenne das dann immer gerne Instant Economy, funktionieren kann. Und da gibt's einfach wunderbare Beispiele, was du alles dann plötzlich mal schnell dir bestellen kannst. Also du musst nicht überlegen und dieses nicht mehr überlegen müssen ist auch so ein Punkt dabei. Die Planung fällt komplett weg. Wenn du irgendwas brauchst, bekommst du das sofort, wenn du deine üblichen Liefer-Apps letztendlich nutzt. Also das ist sicherlich immer das, wo der größte Unterschied deutlich wird, weil es im Grunde nicht von online ausgeht, sondern es ist halt, ich finde auch, wir haben in Europa oder speziell in Deutschland diesen Sprung die Mobile-Welt nicht so geschafft, weil wir eigentlich immer noch gerade im E-Commerce Webseiten haben, die als Apps dann plötzlich dastehen, aber immer noch so ein Webseitengefühl haben. Und da hast du im Grunde sehr native Online-Apps, also Mobile-Apps. Und diese in Kombination, die Apps zu haben mit diesen Infrastrukturelementen, die da sind, und letztendlich auch die Dynamik zu sehen, wie schnell das geht. Also wir hatten die erste Tour Ende 2024 und wo wir da standen, wo wir heute stehen, also du siehst das. Also wir reisen natürlich hauptsächlich in die großen Metropolen, wo die Dynamik am größten ist. Ich möchte das nicht verallgemeinern, ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich irgendwie eine Ahnung von China hätte, sondern mich interessiert das moderne China und was da passiert und was auf uns zukommt. Also das sind jetzt mal so ein paar Themen, die ich super spannend fand, jetzt erstmal nur aus einer Beobachtungssicht.
Ja, ich habe einen Post gesehen, da habe ich gesagt, okay, jetzt ist es wirklich angekommen. Das Thema, das wir hier ja schon in 200 Trendvorträgen immer gesehen haben, als so sieht die Zukunft aus, Lieferung per Drohne. Und ich habe gesehen, ihr habt euch jetzt in China, glaube ich, testweise, ich weiß gar nicht, ob es Tee oder Kaffee war, per App bestellt und dann war es 10, 15 Minuten später per Drohne dahin geliefert, wo ihr gerade in der Sonne gesessen seid.
Auch das mal ausprobieren. Und Drohne ist immer gerade so ein Thema. Auch Amazon hat vor 10 Jahren, 2014, glaube ich, war es, das Drohnenprojekt angeschoben und jetzt auch im aktuellen Report ja wieder berichtet, dass eigentlich jetzt erst richtig losgeht. Und was ich so spannend finde, in China sieht man es halt im Einsatz, und zwar nicht als Demo, sondern als systematischer Showcase, sage ich jetzt mal, wo man wirklich das nutzt und nutzen kann. Und auch da das Interessante, es gibt inzwischen also ein halbes Dutzend mindestens, wenn ich sagen 10 bis 12 Drohnenstationen, von wo aus Meituan ist der hauptsächliche Treiber, der das macht, beliefert. Und die Konstellation ist interessant. Das eine ist die, natürlich Drohnen, wenn sie fliegen und selbst fahrend da unterwegs sind, ist das eine. Interessant ist aber, wie funktioniert der Auslieferungsprozess? Wo kommt das an? Wo bestellst du? Wie ist das Tracking? Wie genau wirst du informiert? Und die haben halt quasi so Packstationen aufgestellt, wo die Pakete dann ausgeladen werden und da kann man sie dann abholen. Und das finde ich als Systemlösung eigentlich ganz spannend. Da kann man sich auch andere vorstellen. Aber die Frage ist ja immer, wo liefern die Drohnen die Pakete dann ab? Werden die vor die Haustür in Anführungszeichen geworfen oder hat man einen strukturierten Prozess? Und das kann man da auch lernen und sehen, weil man sich im Grunde, wenn man sowas sieht, immer erstmal Gedanken macht, ja, wie funktioniert das? Aber wenn man es dann konkret ausprobiert, sieht man, okay, das ist ein wirkliches Szenario, das da getestet wird. Und auch das gibt es jetzt seit 3, 4 Jahren, also ist jetzt auch erlaubt. Also da gibt es ja immer Testmärkte dann, wo das möglich ist und geht jetzt eigentlich in den kommerziellen Betrieb und dann kann man sich das vorstellen. Muss es für China sich auch vorstellen, das sind einfach Metropolen sehr dicht besiedelt mit Hochhäusern und allem. Das heißt, die Strecken sind gar nicht so sehr das Problem. Und dann muss man Lösungen dafür entwickeln, dass man das von den Restaurants in der Regel, von den Läden hin eben zu den Leuten bekommt. Aber manchmal ist auch eine Hürde von 2, 3 Kilometern einfach groß, wenn man einfach weiß, man braucht da trotzdem seine Zeit, bis man da hinkommt.
Ja, ist jetzt eigentlich aus Sicht von einem Händler oder von einer Marke, die Produkte, egal welcher Art, produziert, ist China dann eigentlich eher der Traummarkt, weil so viel möglich ist? Oder ist es eigentlich ein Albtraum, weil ich noch mehr unterschiedliche Kanäle eigentlich bespielen muss, um wirklich in der Breite verfügbar zu sein? Das ist ja schon was in Europa, finde ich, für Marken immer schwieriger wird, dass man immer mehr Marketing- und Sales-Kanäle kontrollieren und managen muss. Wie glaubst du, ist so der chinesische Markt jetzt erstmal aus Sicht von chinesischen Anbietern? Auf die europäischen komme ich gleich.
Der chinesische Markt, also, na, da würde ich jetzt mal sagen, der Punkt ist, es gibt, nee, ich würde es eher andersrum sagen, es gibt eigentlich vergleichsweise wenige immer noch Player. Am Anfang waren es halt Alibaba und JD. Inzwischen gibt es ein halbes Dutzend von Anbietern. Das ist aber immer noch sehr wettbewerbsintensiv, sind im Grunde sehr wenige und für die Marken ist es inzwischen leichter geworden, weil die mehrere Plattformen haben und es gab ja auch so ein Monopolstrafe gegen Alibaba und zum Teil auch gegen JD, weil die einfach ihre Machtposition ausgenutzt haben und niemanden hochkommen haben lassen. Das ist inzwischen geklärt und deswegen in den letzten 5 Jahren sind auch sehr viele neue entstanden. Also deswegen hat man jetzt im Grunde schon mehr Möglichkeiten da, das zu bedienen. Aber ich würde sagen, jetzt aus Marketing-Sicht immer noch sehr beschränkt im Vergleich zu uns. ja, aber gleichzeitig eben auch so wettbewerbsintensiv, dass man trotzdem über den Preis konkurriert. Und wir sind dann wieder beim Thema, was ich vorhin angesprochen habe. Deswegen drängen die alle Richtung Westen, weil es da noch ein bisschen anders möglich ist.
Wie siehst du denn gerade die Bewegung in die andere Richtung? Also wie viel gucken gerade westliche Marken auf den chinesischen Markt und überlegen, auf all die von dir genannten Kanäle dann einen Markteintritt irgendwie zu organisieren?
Das ist die große Ambition von Alibaba, JD und anderen, weil westliche Marken natürlich sehr beliebt sind und auch es noch unheimliche Chancen bietet, da wirklich den Markt zu erschließen. Mit welcher Strategie man das auch immer macht. Das heißt, das geht in beide Richtungen letztendlich. Es ist auch sehr hohes Interesse. Deswegen jetzt die letzten 10 Jahre war ja eigentlich immer vertriebsseitig, sowohl von Alibaba als auch von JD, liebe westliche Marken, kommt und geht da rein. Ich finde auch, das ist super spannend für die Marken, weil man da auch viel lernen kann. Also gerade auch, wenn neue Plattformen hochkommen, kann man eben da gucken, wie funktioniert das? Also das Thema Live-Shopping ist ja ein Riesenthema in China und gewesen und immer noch. Kurzvideos, all diese Geschichten. Ich merke halt, wenn wir haben ja zum Teil auch auf der Tour dann Teilnehmer, die sowohl als auch machen und die einfach auch da versuchen, dann die Erfahrungen zu sammeln. Also sowohl produktseitig, sortimentseitig, glaube ich, Chancen, als eben auch, um zu gucken, wie muss ich mich da präsentieren und habe ich eine Chance, um auch die Marken dann auch wirken zu lassen. Also wenn es jetzt nur um günstige Produkte geht, ist ein anderes Thema. Aber jetzt sage ich jetzt mal, das ist ja der Vorteil des Westens, dass man im Grunde attraktive Marken und vertrauenswürdige Marken hat, die dort auch willkommen sind. Also ich glaube, das ist nach wie vor ein großes Thema, ist jetzt bei uns vielleicht nicht so medial, nicht so beleuchtet. Aber Absatzmarkt China ist schon noch mit großem Potenzial verhaftet. Also gerade auch da gibt es ja Agenturen, die das letztendlich dann machen und managen, wenn man mit denen spricht und wenn man auch da sieht, wo plötzlich eine Offenheit da ist, da reinzugehen. Und wir denken uns das oft, wenn wir es sehen, also gerade in bestimmten Kategorien, das kann auch zum Beispiel Food sein, jetzt nicht frische Lebensmittel, aber andere Geschichten. Es gibt einfach Strukturen da jetzt, wo man einen Markteintritt gut planen kann, jetzt auch für kleinere, oder bei uns sind ja auch viele D2C-Brands zum Beispiel hochgekommen. Für die kann man sich das durchaus vorstellen. Man kann es halt nicht allein alles selber machen, weil es wirklich erst, also ich würde mir jetzt auch nicht als Experten das sehen. Ich sehe aber nur einfach, die Strukturen sind da. Ne? Also man kann dann schon zumindest die ersten Schritte da machen. Und also ich sehe es in jederlei Hinsicht eine attraktive Möglichkeit, wenn man sich die Zeit nehmen will und auch das Investment, also finanzielle und zeitliche Investment nehmen will, um da einfach sich so ein bisschen für die Zukunft zu rüsten und einfach da auch wieder zu sehen, wie spricht man in so einer Welt solche Zielgruppen, Märkte etc. an.
Wenn man mal auf das größte aller aktuellen Hype-Themen guckt, und es ist ja gar kein Hype, sondern es wird ja langfristig uns begleiten, aber das Thema, das im Moment sicherlich für die größte Disruption sorgt, AI. Auch wenn in China jetzt andere KI-Modelle den Markt dominieren als in der westlichen Welt. Hast du das Gefühl, China ist uns insgesamt da eher voraus oder eher noch ein bisschen hinter uns in der Adaption und Anwendung von AI im E-Commerce?
Ich glaube, das würde ich, also da würde ich differenzieren. Es kommt immer drauf an, also auch über welche AI-Themen wir sprechen jetzt, aber ich glaube, sind zum Beispiel in der Bildgenerierung bei solchen Themen extrem weit vorn. Also Bild heißt nicht nur Bild, sondern Video, Animation, alles, was damit zusammenhängt. Das sind gerade jetzt dieses Jahr nochmal extrem mächtige Modelle auf den Markt gekommen, die bei uns immer nur so am Rande wahrgenommen werden, weil wir halt sehr stark Richtung USA gucken. Was machen OpenAI und die anderen Player, Google, Anthropic und wie sie alle heißen. Also deswegen würde ich da differenzieren. Was ich spannend finde jetzt von der Entwicklung, gerade wenn man sich einen Alibaba anguckt oder die E-Commerce-Player, dass die jetzt in eigene AI-Apps investieren. Also bei uns ist es ja oftmals, ich mache den Chatbot auf der Webseite oder ich nutze die Möglichkeiten, und das die spannende Entwicklung ist eigentlich, entstehen da neue WhatsApps, TikToks etc. durch die AI-Welt. Und das macht ein Alibaba, die ihre Quen-App vorangetrieben hat. Das machen andere. Alles noch auf einem sehr geringen Level jetzt, auch wenn man sich die Nutzungszahlen ansieht. Es sind zwar hunderte von Millionen, aber im Vergleich zu den anderen Plattformen und dem Gesamtmarkt ist es weniger. Und diese Entwicklung sehe ich zum Beispiel bei uns noch nicht. Das sind meistens nicht E-Commerce-Player, die das machen. Finde ich aber einfach interessant, weil ich glaube, dass das E-Commerce spezielle Anforderungen hat. Und ich glaube, da kann einfach China vorpreschen, weil das ist nicht so ein sensitives Thema, dass man also politische Zensurgeschichten oder andere Themen hat, sondern es ist ein rein kommerzielles Thema. Und ich glaube, bei rein kommerziellen Themen ist einfach die Dynamik so groß. Ich kann es nicht einschätzen, ob die Modelle besser sind, ob das weiter ist. Ich weiß nur, also das ist ja auch was man lernt, wie die chinesische Vorgehensweise ist, sondern erstmal was auf den Markt werfen, zu testen, sehr schnell zu iterieren und dann ist man plötzlich auf einem Stand und dann geht es eigentlich in den Innovationsbereich und dann hat man auf der anderen Seite eigentlich kaum eine Chance mehr, da mitzuhalten. Deswegen, ich würde die einfach sehr stark auch auf dem Radar haben. Und ob sie das dann international ausrollen, ist auch immer so ein Thema, weiß ich nicht. Aber nur einfach da jetzt zu sehen, was sich in den letzten, ist ja auch nicht mehr als ein, zwei Jahre her, getan hat. Oder gerade jetzt dieses Jahr, 2026.
Wenn wir mal so ein bisschen jetzt auf den europäischen Markt und damit ja auch auf den, ich sag mal, auf den Heimatmarkt von vielen Verkaufspartnern, die diesen Podcast zuhören und uns den Markt angucken. Auch da ist es ja irgendwie eine aufregende Zeit, weil so viel passiert, aber auch eine total schwierige Zeit, weil so viel passiert. Und weil man stark priorisieren muss, worauf konzentriere ich mich eigentlich gerade, mit welchem dieser Themen kann ich mich befassen. Gucke ich jetzt, wenn ich heute eine Marke bin, die ein Marktplatzgeschäft hat, die aber auch einen eigenen Webshop hat, gucke ich auf Agentic Commerce, gucke ich auf Social Commerce, gucke ich auf das Thema Rufus und wie mache ich mein Produkt eigentlich AI-ready in so einer Logik? Wie wende ich AI an, um Prozesse bei mir effizienter zu gestalten? Es ist ja so wahnsinnig viel. Wie guckst du da drauf? Wie würdest du das priorisieren?
Ne, ich würde schon sehr stark von meinem Produkt und von meinem Sortiment kommen und einfach überlegen, was will ich eigentlich? Also ich glaube, man darf sich da auch nicht kirre machen lassen, ist man Technologieanbieter oder nicht, sondern ich sehe viele Händler und Produzenten einfach als Hersteller oder Produktanbieter, meinetwegen auch Händler. Und ich glaube, aus der Warte muss man das sehen. Und natürlich kann man viel einfacher, effizienter machen. Das ist definitiv was man da nutzen muss, weil es alle machen. Also das ist irgendwie so das Pflichtprogramm. Aber andererseits glaube ich eben, dass alles, was jetzt an Infrastruktur entsteht, es im Grunde einfacher macht. Also auch für Newcomer. Das ist ja immer das Thema dabei. Also die Neukommen, die müssen nicht mit diesen Altlasten leben und können eigentlich das, was jetzt neu an Infrastruktur da ist, voll nutzen. Und deswegen glaube ich, vieles wird auch einfacher dadurch. Also das Marktplatzthema geht ja dadurch nicht weg, sondern es verlagert sich nur. Dann ist es vielleicht der Marktplatz innerhalb der KI oder wie auch immer man das ist. Und als Marktplatzhändler ist man ja ohnehin ein bisschen, wie soll ich sagen, ist man das ja gewohnt, dass man darüber auch verkauft. Also da haben andere dann noch größere Hürden, die einfach dann sehen, okay, mein Checkout geht mir verloren oder solche Geschichten. Und deswegen glaube ich, wenn man stark im Produkt ist und stark im Sortiment und im Verständnis, was die Leute eigentlich wollen, ist das eine sehr positive Zeit, wenn man entsprechende Prioritäten setzt. Aber also momentan ist ja wirklich Kuddelmuddel, du hast es beschrieben, von allen Seiten stürzt alles auf einen ein. Aber ich glaube, man kann schon sehr trennen und man kann auch sagen, okay, den Themen gebe ich jetzt nochmal Zeit. Und gerade die AI-Entwicklungen, die sind ja so im Fluss. Also deswegen finde ich immer wichtig, und das ist immer so mein Anspruch, dann auch eher so ein Zielbild zu entwickeln. Wo könnte das irgendwann mal sein? Also gerade Agentic Commerce zum Beispiel ist so ein Thema. Was sind das für Agenten? Wer betreibt die? Kann die der Händler betreiben? Oder sind das neue Anbieter, die übergreifender arbeiten können? Das sind so die Gedanken, die ich mir dann mache. Und ich glaube, da verlieren sich manche Anbieter auch sehr stark und werden dann frustriert, eigentlich jetzt von den aktuellen Entwicklungen. Wobei ich sehe, die Chancen kommen eigentlich erst noch. Also ein bisschen abwarten und dann gucken und dann entweder sagen, das mache ich selber oder darauf lasse ich mich dann ein. Da würde ich mir manchmal ein bisschen Gelassenheit wünschen, aber natürlich jetzt aus einer Branchensicht heraus ist der Druck natürlich verständlich. Ne? Alle Agenturen, ja. Alle machen da gerade Druck. Deswegen ist es auch da wieder so wichtig, sich so ein Grundverständnis zu erarbeiten und einfach auch abstrahieren können zu können. Man muss es selber nutzen. Ich glaube, machen wir alle gerade, dass wir gucken, wie können wir die Tools einsetzen, um persönlich ein Gefühl zu bekommen. Aber jetzt, wenn es ums Business geht, glaube ich, kann man es noch ein bisschen abwarten. Wenn ich jetzt abwarten sage, das meine ich nicht damit. Ne? Man muss schon dranbleiben. Aber man muss nicht alles sofort jetzt umsetzen, weil es alle machen, und um da gute Cases zu haben. Man kann schon auch gucken. Also ich finde gerade auch Amazon ist ein gutes Beispiel jetzt. Auch wir haben ja auch gesehen, Rufus hast du erwähnt, jetzt geht's Richtung Alexa Plus. Was wird Alexa Plus? Wird es irgendwann eine eigenständige App oder nicht? Ich glaube, vieles ist auch bei Amazon noch nicht entschieden. Aber man ist halt jetzt im Grunde schon wieder weiter vorne dabei, als man eine Zeit lang war. Und dann finde ich es sehr spannend, auf den Amazon auch zu gucken, weil Amazon unter denselben Problemen und Themen leidet letztendlich wie alle anderen auch. Und dann sieht man ja erstmal ausschließen, man will nicht in der KI vertreten sein, dann muss man sie aber doch wieder nutzen, dann geht man die Partnerschaften ein. Also ich finde, man kann auch jetzt bei diesen führenden Playern sehr gut sehen, womit man ringt, und dass einfach der Markt sich zum Teil komplett dreht und niemand hat eine Antwort letztendlich momentan.
Ja, du hast eben ein wunderbares Wort benutzt, das ist das aktuelle Lieblingswort meiner dreijährigen Tochter, Kuddelmuddel, das gerade in der Branche herrscht. Das Schöne ist ja, ihr helft auch ein bisschen dabei, dieses Kuddelmuddel zu entwirren und auch Orientierung und Einordnung zu geben. Nicht nur bei den Themen, die in China gerade relevant sind, sondern auch bei all dem, was gerade so für alle, die in Deutschland digitalen Handel betreiben, relevant ist. Und zwar macht ihr das schon bald, nämlich Anfang Juni in Berlin bei der K5, die führende Handelskonferenz oder Konferenz für den digitalen Handel, kann man sicher sagen, in Westeuropa. Du bist da einer der Initiatoren, zusammen mit dem Sven. Erzähl mal so ein bisschen, was diejenigen, die schon das Ticket haben oder die noch überlegen, ein Ticket sich zu erwerben, mit einem kleinen Discount, den wir am Ende dieser Folge noch bereitstellen werden, was Teilnehmerinnen und Teilnehmer da erwartet.
Korrigieren, ein bisschen Ende Juni sind wir mit der Konferenz, stimmt, ja. Der Podcast ja schon Anfang Juni erscheint. Also die K5, Anspruch der K5 ist es, die komplette Branche abzubilden. Von klein bis groß, von innovativ bis klassisch unterwegs, von Hersteller bis Händler. Und das ist eigentlich auch das Ziel. Das heißt, wir haben natürlich die China-Themen drin, also als großes Update, auch mit einem Edsander, der einfach nah dran ist. Wir haben die AI-Themen drin, wir haben aber auch einen kompletten Block zu Marktplatzthemen, zum Beispiel. Wir haben auch einen Händlertreffen jetzt in dem Bereich Marktplatzhändler. Also wir versuchen da sehr viel abzubilden. Ich glaube, was eine K5 unterscheidet von anderen Konferenzen, dass wir uns auch trauen, Hypothesen aufzustellen. Und zum Beispiel ein Element, was sich in den letzten 5, 6 Jahren sehr etabliert hat, sind die K5-Thesen, wo am Anfang unterschiedlichste Experten oder Brancheninsider, sage ich jetzt mal, jeweils 3 Thesen raushauen, bewusst zur Diskussion gestellt, und was immer sehr, wie soll ich sagen, sehr meinungsbildend ist, weil nicht allem muss man folgen, aber man diskutiert darüber, und ich finde das wichtig, jetzt in der Konferenz zu haben, einfach nicht nur Cases und präsentiert zu bekommen und gezeigt zu bekommen, so und so funktioniert's, weil so die Branche ja nicht funktioniert, sondern wirklich aus unterschiedlichen Perspektiven einfach mal dargestellt zu bekommen, in die Richtung kann's gehen, das sind für den einen wichtige Themen, das sind für den anderen wichtige Themen. Und ich glaube, den Mix macht's letztendlich aus, und so versuchen wir, oder das Team versucht das auch so zu konzipieren. Das war jetzt so, ich habe mich jetzt auf das Hauptprogramm konzentriert. Viele Masterclasses, viele sonstige Begegnungen, natürlich Aussteller und alles, was zu einer Konferenz dazugehört. Und das ist die Idee. Aber ich glaube, der Kernpunkt, oder so hat sich in der K5 ja auch etabliert, dass man wirklich alles und jeden trifft und einfach da eine Möglichkeit hat, sich mit sehr unterschiedlichen Leuten auch auszutauschen. Deswegen machen wir es auch.
Ja, also ich war selber schon häufig da, und ich kann wirklich sagen, ich glaube, es ist auch wirklich für alle und jeden relevant. Es ist jetzt nicht nur für den großen Konzern relevant, sondern es ist auch für den typischen mittelständischen E-Commerce-Händler oder größeren Amazon-Seller total relevant, und man lernt da was, man kann sich sehr gut vernetzen, und man geht auf jeden Fall sehr viel schlauer und inspirierter nach Hause, als man hingekommen ist.
Ich finde ja auch immer, das Marktumfeld zu kennen und zu wissen, was da passiert, ist mindestens so wichtig, als genau den Weg zu wissen, wie man jetzt aktuell gerade E-Commerce macht oder welche neuen Marketingkanäle oder was auch sonst sich auftut. Und die Perspektive, also meine Perspektive, aber ich glaube auch bei der K5 ist ja immer so, was passiert die nächsten 3 bis 5 Jahre? Wo geht das hin? Und gerade jetzt, wir haben es ja besprochen, in diesen Umbruchphasen, wo aus allen Seiten einfach diese Unwägbarkeiten kommen. Und dann kann man sich zumindest, und wenn man, also entweder man findet einen positiven Weg, geht da raus und kann sich zumindest gegenseitig trösten und sagen und sieht, okay, allen anderen geht's auch so und die haben gerade wirklich das Problem herauszufinden. Wir haben gar nicht so viel Zeit und so viele Leute, dass wir alles machen könnten, was wir gerade machen müssen. Also so eine Mischung aus den Themen. Aber wobei wir schon sagen, wir wollen jetzt nicht in Trübsal verfallen, weil bestimmte Teile der Branche geht es ja auch wirklich nicht gut. Aber wir nehmen das wahr. Wir haben auch dazu natürlich nicht Cases und Themen, aber wir wollen schon eigentlich gucken, was sind an Chancen eigentlich in den nächsten Jahren dann trotz allem da in diesem sich wandelnden Umfeld.
Ja, jetzt ist dieser Podcast ja erkennbar einer, der sich sehr viel mit allen Themen rund um den Amazon Marketplace beschäftigt und auch eine entsprechende Audience hat. Es ist kein Geheimnis, dass auch Amazon in diesem Jahr wieder sehr präsent ist bei euch in Berlin.
Genau, also Rocco Bräuninger ist da mit einem großen Panel, was wir sagen, fast immer die Elefantenrunde nennen, um Einschätzungen zu geben. Ich darf immer fast wie jedes Jahr auch Marco Schöberl interviewen und ihm da so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, was ich auch immer sehr gerne mache, weil ich finde, die Offenheit hat sich geändert, also dass man einfach auch kritischere Themen ansprechen kann und einfach so ein jährlich so ein Update von Amazon auch bekommt, jetzt aus der Marktplatzsicht. Aber diesmal haben wir das Glück, beide Parteien da zu haben, also insofern bekommen wir das komplette Bild und auch darüber hinaus sind ja auch Marktplatzhändler und alles, was dazugehört, auf der K5 vertreten.
Ja, und wir haben im Vorfeld auch besprochen, wenn jetzt Hörer oder Hörerinnen dieses Podcasts Fragen haben, die sie einfach mal loswerden wollen an Rocco oder Markus, dann gibt's die Möglichkeit, dir diese auch zukommen zu lassen. Da müsstest du mal verraten, was der beste Weg ist. Schreibt man dich am besten auf LinkedIn an oder wie kann man es am besten bei dir adressieren?
Das geht immer ansonsten jk@excitingcommerce.com. Wäre auch eine Möglichkeit. Also bin da sehr offen und freue mich da über Input sehr gerne. Wenn es Themen gibt, die unter den Nägeln brennen, dann können wir das gerne ansprechen.
Also ich glaube, das ist eine super Möglichkeit und last but not least, die wirklich beste Möglichkeit ist, dass man dank euch auch ein bisschen vergünstigt dabei sein kann. Es gibt über 30% Discount für Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts. Limitiert, glaube ich, auf am Anfang mal 50 Tickets und dann gucken wir mal, wie groß die Nachfrage ist. Dazu gibt es einen speziellen Code und einen speziellen Link. Das packen wir in die Shownotes. Und dann bin ich mir sicher, dass der eine oder die andere Sellerin auch in Berlin dabei sein wird. Und wir sind ganz gespannt, was du, Markus, Rocco und allen anderen dann so auf der Bühne an Insights und Einschätzungen und Blick auf die Branche so entlocken kannst.
Wir freuen uns auf jeden Fall. Also je mehr und je unterschiedlicher Händler und Anbieter da sind, umso besser. Und ich glaube auch, dass jeder was rausziehen kann. Also es gibt inzwischen ist das so groß geworden. Ich habe das vor 15 Jahren gestartet mit einer sehr kleinen Konferenz. Aber inzwischen sind das an die 5000 Teilnehmer und unterschiedlichste Formate. Wirklich, wir haben einen kompletten 2 Tage AI-Programm. Also wer sich nur für das interessiert, da bin ich gar nicht jetzt drauf eingegangen. Und wir haben die ganzen anderen Themen. Also wer sich, ich glaube, die 2 Tage lohnen sich wirklich und freue mich natürlich über alle, die dabei sind.
Ja, also wir packen den Link zum Ticketrabatt, aber auch zum Programm der K5 und ich würde sagen auch zu deinem LinkedIn-Profil, weil das wirklich eine super Inspiration ist für all diese Themen. Alles das packen wir in die Shownotes. Ihr bekommt es auch nochmal wie immer unter amazon.de/podcast und in dem Sinne, wir freuen uns auf die K5 und haben uns sehr gefreut, dass du endlich, muss man ja sagen, mal bei uns im Podcast zu Gast warst.
Danke ganz herzlich für die Einladung. Vielen Dank.
Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.